We are your church. We pray revive us now. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church.
Ein schöner Einstieg. Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich hier heute Morgen zum Gottesdienst in der FEG und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn gerne mit uns beten und ich bitte euch, sofern möglich, dazu aufzustehen. Ja, unser Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, danke für diesen neuen Morgen, in den wir starten können. Danke, dass Sonntag ist und wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir uns hier versammeln können in Freiheit in deinem Namen. Ich möchte auch gerade am heutigen Sonntag auch die Menschen auf der ganzen Welt bringen, denen das nicht so möglich ist, die ja verfolgt werden oder auf der Flucht sind aus den Kriegsgebieten. Und ja, die Nachrichten sind da ja auch immer schrecklich. Ich bitte dich, dass du nicht nur bei uns hier in diesen Räumen heute Morgen bist, sondern überall auf der Welt, wo ja Menschen zu dir kommen und in deinem Namen Gottesdienst feiern oder ja dich anbeten oder auch anflehen. Sei bei jedem heute an diesem Sonntagmorgen und lass es für jeden einen ganz besonderen sein. So bitte ich dich jetzt auch für diesen Gottesdienst heute, dass wir dir begegnen können und ja, dass wir zu deiner Ehre Gottesdienst feiern können. Amen. Nehmt doch bitte wieder Platz. Wir feiern heute, wie ihr an den Tischen schon gesehen habt, einen Gottesdienst mit Abendmahl. Und wie das bei uns in der Gemeinde so Tradition ist, heißen wir neue Geschwister immer willkommen in den Abendmahlsgottesdiensten. Und aus dem Grund werden wir auch heute wieder Gemeindeaufnahmen haben. Und deshalb bitte ich einmal die Judith nach vorne und die Nadja und den Imam und die Hanna. Und genau.
Genau, in unserer FEG Dortmund kann man Mitglied werden. Werbung. Und das läuft dann so ab, dass wir Gespräche mit den Menschen führen, die Interesse in unserer Gemeinde haben, dass wir sie vorstellen und dann hier in einem Abendmahlsgottesdienst oder einem anderen Gottesdienst eben aufnehmen. Und einige kennen euch vielleicht schon, ihr habt euch an sich auch schon mal vorgestellt, aber sagt doch trotzdem noch mal kurz euer Namen, was ihr so macht und vielleicht auch, wie lange ihr schon hier zur Gemeinde geht.
Ja, ich bin Nadja. Ich bin noch Schülerin, ich mache gerade mein Abitur und ich bin seit ungefähr 4 Jahren hier in dieser Gemeinde.
Ich bin Imam und sollte eigentlich mit meiner Frau hier Hannah sein, aber sie hat das gesundheitlich nicht geschafft. Wir kommen aus Bayern, also wir sind umgezogen vor 2 Jahren und wir haben FEG schon 2 Jahre lang hier Besuch. Früher waren wir in FEG in Bayern.
Danke euch beiden. Ja, wir freuen uns, dass ihr hier eine Gemeinde gefunden habt, zu der ihr Mitglied werden wollt und heißen euch ganz herzlich willkommen. Und dazu haben wir euch auch Verse rausgesucht, die so eure Mitgliedschaft hier und euren Weg weiter begleiten sollen. Für Nadja haben wir rausgesucht aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das wünschen wir dir, dass du das erlebst, mit und nach dem Abitur natürlich. Schön. Und für Imam. Aus 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir wünschen dir natürlich, dass du seine Liebe auch hier besonders in der Gemeinde erfährst. Und den Vers für deine Frau gebe ich dir auch mit. Ich will für die beiden beten und bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für Nadja, für Imam und auch für Hannah, dass es Menschen gibt, die hier unsere Gemeinde finden, die hier einen Ort finden, an dem sie dabei sein wollen, wo sie mitwirken wollen. Ich bitte dich, dass du hier sie in die Gemeinschaft gut weiter einführst, dass sie weiter gute Beziehungen führen, Kontakte knüpfen können, ihre Gaben einsetzen können. Ich bitte dich, dass du ihnen hier begegnest, in den Gottesdiensten, in den einzelnen Gruppen. Und ich bitte dich, dass du auch uns hilfst und führst, sie gut aufzunehmen, für sie da zu sein, sie mitzubegleiten. Ich bitte dich einfach um deinen Segen für die drei und dass du mit ihnen mitgehst. Amen. Dann haben wir noch für dich und Hannah. Und wir haben auch ein kleines Willkommensgeschenk, einmal für Nadja und einmal für euch als Paar. Und besonders schön ist natürlich heute, dass wir Abendmahl feiern, worin ja auch immer deutlich wird, dass wir ein Leib sind, zusammengehören und alle zusammen zu Jesu Tisch kommen. Und darum machen wir das in den Abendmahlsgottesdiensten und ich freue mich, dass wir das heute mit euch feiern dürfen. Herzlich willkommen!
Ja, schön, dass wir wachsen und immer neue dazukommen. Heute ist Muttertag. Ihr seht es auch hier schon in dem schönen rosa Strauß, den wir hier stehen haben. Und passend zum Muttertag, es ist jetzt nicht jeder Frau, geschweige denn Mutter, oder für viele ist es vielleicht auch nicht immer so ganz einfach, hat sich die Judith überlegt, etwas zu machen zu Frauen, zumindest Frauen in der Bibel. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil so viel wird über die Frauen auch nicht immer gesagt. Und es gibt tatsächlich Frauennamen in der Bibel, die ich auch noch nicht gehört habe. Also wir können ganz gespannt sein, was die Judith uns heute zu Frauen in der Bibel erzählt. Aber bevor wir auf die Predigt hören, hören wir nochmal auf euch als Band. Und ihr dürft natürlich mit Maske gerne mitsingen.
Nun sind wir dein Leib, du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein, du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins, folgen deinem Namen. Wir sind eins, ehren dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du thronst in Liebe unter uns.
es alles sehen, wir sind eins. Du hast uns erwählt, nun sind wir dein Leib. Du hast uns zusammengeführt. Unser Herz geht auf, Leben strömt hinein. Du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins, folgen deinem Namen. Wir sind eins, ehren dich alleine. Sehen. Wir sind eins.
Ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Ein Leib, ein Geist, ein Gott, der uns vereint.
Ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Ein Leib, ein Geist, ein Gott. Wir sind eins, folgen deinem Namen. Wir sind eins, ehren dich alleine. Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehören. Du thronst in Liebe unter uns und jeder soll es sehen.
Ja, wie Marinka eben schon gesagt hat, heute ist Muttertag. Falls ihr es vergessen habt, hier die Erinnerung. Falls ihr ihn feiern wollt oder könnt, das machen ja auch nicht alle. Der Muttertag ist ein Feiertag, an dem besonders die Mütter gefeiert und gewürdigt werden. Und ich dachte, ich nehme das mal als Anlass dazu, einen Blick auf die Geschichte Gottes mit den Frauen zu werfen. Die Frauen in der Bibel, die Frauen auch in der allgemeinen Geschichte und die Frauen heute. Ich bin eine Frau. Und so habe ich zu der Geschichte Gottes mit den Frauen natürlich ein besonderes Verhältnis als Betroffene sozusagen. Das hat auch mein Theologiestudium geprägt, in dem ich mehrere Referate und Studien und Arbeiten zum Thema Frauen und Glaube, Frauen und Kirche, Frauen und Bibel, Frauen in der Bibel gemacht habe. Und da habe ich sehr viel Spannendes, aber auch sehr viel Bedrückendes gelernt. Unter anderem darüber, mit wie vielen Frauen Gott schon Geschichte geschrieben hat und wie wenige von diesen Geschichten in der Geschichte erzählt wurden, wie wenige wir davon heute noch kennen, hören oder selbst erzählen. So gibt es eigentlich viele Epochen in der Kirchengeschichte, in denen eine gewisse Anzahl an Frauen eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel Frauen in der Reformation, Frauen im Pietismus, dessen Namen und Geschichten aber oft unbekannt und lange unerzählt geblieben sind. Und das gilt tatsächlich auch für Frauen in der Bibel. Das fängt schon damit an, dass Frauen in der Bibel viel weniger vorkommen als Männer. Es gibt in der Bibel um die 170 weiblichen Personen, die mit Namen genannt werden. Und dann nochmal so ungefähr 85, die ohne namentliche Nennung erwähnt werden. Da heißt es dann zum Beispiel die Frau von Lot oder die Frau aus Samarien oder so. Das sind ja schon mal einige Personen, würde ich sagen, die man wahrscheinlich gar nicht alle unbedingt kennt, wie das bei biblischen Personen ja manchmal so ist. Ich weiß nicht, auf wie viele Frauen aus der Bibel ihr kommen würdet, wenn ihr einfach mal so aus dem Kopf heraus welche aufschreiben würdet. Ihr könntet es ja mal ihn zu Hause probieren und gucken, ob euch 170 weibliche Namen einfallen. Mir würden sie wahrscheinlich auch nicht einfallen. Die Liste aller Frauen in der Bibel gibt es übrigens auch auf Wikipedia, falls wen das interessiert, da kann man alle nachlesen. Bei den Männern gibt es an Personen, die genannt werden, allein schon bei denen, dessen Name mit A anfängt, über 200. Jetzt muss man sagen, hebräische Namen mit A sind auch häufig. Und es gibt auch viele Listen, wo einfach Männernamen an Männernamen gereiht werden. Also zum Beispiel Stammbäume, die werden ja über Väter und Söhne aufgeschrieben. Oft. Es gibt ja auch zum Beispiel der Stammbaum Jesu, da kommen zwei Frauen drin vor. Allein diese Zahlen machen also erstmal noch keine Aussage darüber, welche Qualität die Erwähnung dieser Menschen hatte und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wurde. Aber es verweist uns schon darauf, dass es auch insgesamt weniger eindrückliche Geschichten mit Frauen in der Bibel gibt. Und ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben so erlebt habt, da können Erfahrungen ja auch unterschiedlich sein. Aber ich habe in meinem Leben dementsprechend wenig Predigten über Frauen in der Bibel gehört. Es gab welche, aber es waren nicht besonders viele. Und dementsprechend haben sie in meinem Glaubensleben auch wenig Raum eingenommen. Man könnte ja sagen, es ist erstmal gleich, man kann auch von Männern in der Bibel etwas lernen. Und das stimmt natürlich. Es geht ja erstmal nicht darum, welches Geschlecht eine Person hat, sondern welche Geschichte Gott mit ihr geschrieben hat. Ich kann als Frau viel von Petrus lernen und ich kann als Mann andersherum natürlich auch viel von einer Esther oder einer Maria lernen. Aber natürlich hilft es, wenn wir Geschichten von Menschen lesen, die uns vielleicht in gewisser Hinsicht ähnlich sind, mit denen wir bestimmte Eigenschaften teilen, so dass wir uns leichter mit ihnen identifizieren können, leichter uns in sie hineinversetzen können. Männer und Frauen hatten sowohl zur Zeit des Alten Testaments, was eine sehr lange Zeitspanne ist, als auch des Neuen Testaments natürlich eine etwas andere Stellung in der Gesellschaft als heute. Die Männer waren viel stärker Oberhäupter und Leiter ihrer Familien. Sie waren die religiösen Vorsteher und sie agierten auch mehr so in der Öffentlichkeit. Sie hatten auch mehr Macht, immer mit einer Tendenz. Frauen hatten auch ihre Möglichkeiten und Orte, wo sie Einfluss nehmen konnten, aber insgesamt gab es da schon ein Ungleichgewicht. Dass also auch die großen Geschichten in der Bibel vielfach von Männern handeln, ist eben häufig diesem zeitlichen Kontext geschuldet. Nicht etwa, weil es weniger Frauen im Volk Israel gab oder so. Das hat aber eben auch dazu geführt, dass die Geschichten von Männern viel mehr Platz in der Theologie und in der Kirchengeschichte eingenommen haben als die Geschichten der Frauen. Und erst mit der Zeit hat man begonnen, sich mal speziell mit den Frauengeschichten und mit den weiblichen Perspektiven in der Bibel auseinanderzusetzen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass die Geschichten, die Gott mit Frauen schreibt, in der Bibel, in der Geschichte und auch heute es wert sind, genauso viel erzählt und gehört zu werden und das mehr noch, als es bisher der Fall war. Denn da gibt es so viele spannende Persönlichkeiten, die Erfahrungen widerstehen, die Frauen auch heute noch machen, in der Geschichte und in der Bibel. Sie spiegeln Erfahrungen wider, die unterschiedlich sind und die auch heute für unterschiedliche Frauen ein Ort sein können, an dem sie sich wiederfinden. Viele Frauen in der Bibel waren zum Beispiel Mütter. Und bei einigen hängt ihre Geschichte auch damit zusammen. Aber sie hatten auch sehr unterschiedliche Erfahrungen als Mütter. Da ist zum Beispiel Eva, die erste Mutter, wenn man das so sagen möchte, die einen Sohn verloren hat und die in der Kirchengeschichte ziemlich schlecht weggekommen ist, weil sie im Garten Eden von der verbotenen Frucht gegessen hat. Und die am Ende aber eigentlich etwas zutiefst Menschliches verkörpert, nicht nur etwas Weibliches, sondern etwas Menschliches, der Hang dazu, Entscheidungen zu treffen, die uns schaden. Da ist Sarah, auch eine Mutter, die lange unter Kinderlosigkeit gelitten hat und deren Glaube daran ziemlich auf die Probe gestellt wurde. Da ist Hagar, die Leihmutter und Alleinerziehende, die nicht auf Unterstützung aus ihrem Umfeld zählen konnte, dafür aber auf die von Gott. Da ist Jochebed, wahrscheinlich eine von den Frauen, die euch nicht eingefallen wären, das ist die Mutter von Mose, die um das Leben ihres Kindes zu schützen einiges riskiert hat und es so ermöglicht hat, dass einer der großen religiösen Führer des Volkes Israel überlebt hat. Da ist Bathseba, die Trauernde, die ihren Mann und ihr Kind verloren hat und von dessen tragischer Geschichte man eigentlich nur sprachlos stehen bleiben kann. Und da ist wahrscheinlich die berühmteste Mutter aus der Bibel, Maria, die Mutter Jesu, die in der Geschichte oft als heilige, unantastbare, übermenschliche dargestellt wurde und eigentlich einfach nur ein junges Mädchen war, die geglaubt hat und die sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Viele unterschiedliche Frauen, viele unterschiedliche Erfahrungen mit dem Muttersein. Teils beeindruckend, teils bedrückend. Und dann sind da auch noch viele Frauen, die Gott gebraucht hat, die keine Mütter waren oder von denen man es nicht weiß oder die zumindest für etwas anderes bekannt geworden sind. Zum Beispiel Deborah, die Richterin im Alten Testament, die Recht gesprochen hat und das Volk Israel regierte, im Prinzip ein weibliches Staatsoberhaupt. Da ist Esther, die ihre Position und ihre Kontakte in die Politik nutzte und so das Volk der Juden vor dem Völkermord gerettet hat. Und dann ist da Hanna, eine alte Frau, die als schon alt gewordene Prophetin in Jerusalem als erste von Jesus erzählen darf. Dann sind da die Jüngerin Jesu, Salome, die das Leid von Jesus am Kreuz ausgehalten hat und bei ihm geblieben ist. Genau wie Maria Magdalena, die nach Jesu Tod sein leeres Grab entdeckt hat und als erste die Botschaft der Auferstehung verkündigt hat. Und Maria und Martha von Bethanien, die für Jesus gute Freundinnen waren. Und last but not least, die ganzen Mitarbeiterinnen, Diakoninnen und Prophetinnen in den ersten Gemeinden. Evodia und Syntyche, die mit Paulus gemeinsam für das Evangelium gekämpft haben. Lydia, die Geschäftsfrau und erste Christin in Europa, die ihr Haus als Gemeinde zur Verfügung gestellt hat und der Gemeinde vielleicht sogar Vorstand. Phoebe, die Diakonin, die vielen beigestanden hat und Priscilla, die mit ihrem Mann Missionarin und enge Vertraute von Paulus war. Ihr müsst euch die Namen nicht alle merken, aber ihr könnt es alles zu Hause nochmal nachlesen. Eine besondere Geschichte ist die Geschichte von Junia. Junia wird in Römer 16 erwähnt als angesehen unter den Aposteln. Und sie ist besonders, weil es schon lange in der Kirchengeschichte eine große Diskussion ist, ob sie bei den Aposteln nur angesehen war oder ob sie selbst eine angesehene Apostelin war. Vor allem aber ist sie besonders, weil sie in der Kirchengeschichte teilweise als Mann beschrieben wurde. In den Schriften in den ersten Jahrhunderten wurde sie immer als Frau beschrieben, aber erst im 13. Jahrhundert wurde sie in manchen Übersetzungen plötzlich zum Mann Junias. Was erst spät korrigiert wurde und was heute auch noch in einigen Übersetzungen so steht. Wobei man sich einig ist, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit sich um eine Junia gehandelt hat. Und damit wurde für lange Zeit eine wichtige Frau in den ersten Gemeinden ausgelöscht. All diese Frauen und noch mehr waren Teil von Gottes Geschichte. Mütter, Schwestern, Töchter, Freundinnen, Prophetinnen, Verkündigerinnen, Dienerinnen, Missionarinnen und Leiterinnen. Sie haben in Gottes Geschichte eine Rolle gespielt. Sie wurden von ihm gebraucht, haben ihre Fähigkeiten und Begabungen eingesetzt für ihn. Und mich macht das manchmal traurig, dass wir über viele von ihnen, gerade die Mitarbeiterinnen von Paulus im Neuen Testament, nicht viel mehr erfahren. Und dass sie in unserer Geschichte häufig gering geschätzt, vergessen oder sogar ausgelöscht wurden. Dass ihre Geschichten nicht so viel erzählt wurden wie die von anderen Personen in der Bibel. Warum das so war, mag viele unterschiedliche Gründe haben. Vieles ist wohl mit der Stellung der Frau in einem Großteil der Geschichte erklärbar. Und neben vielen Faktoren, die damit reinspielen, zeigt es meiner Meinung nach aber auch eine gewisse menschliche Tendenz auf. Nämlich die Tendenz, andere Menschen aufgrund von bestimmten Eigenschaften gering zu schätzen, zu übersehen oder sogar auszuschließen. In der Geschichte waren das ja nicht nur die Frauen, nicht nur das Geschlecht, das da eine Rolle gespielt hat. Menschen haben diese Erfahrung auch aufgrund von anderen Eigenschaften gemacht. Vielleicht aufgrund ihres Bildungsstandes, aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer politischen Einstellung, ihrer Attraktivität. Und das hat in der langen Geschichte der Christenheit leider auch vor der Theologie und vor der Kirche eben nicht Halt gemacht. Auch Gemeinden waren nicht immer für alle Menschen herzliche Willkommensorte. Wie ist das heute bei uns? Vielleicht denken ein paar von euch, okay, heute spielt das ja eigentlich keine Rolle mehr. Wir sitzen ja hier als ein Haufen sehr unterschiedlicher Menschen, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche Berufe und Lebensweisen oder Lebenssituationen. Und das ist ja erstmal schön wahrzunehmen. Das dürfen wir feiern und wertschätzen. Das ist erstmal eine Riesenerrungenschaft, dass ich als Frau heute hier stehen darf und reden darf. Dass Frauen bei uns Musik machen dürfen, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft in unseren Gruppen mitarbeiten dürfen, unterschiedlichen Bildungsstandes, was auch immer. Aber ich glaube, dass auch heute Menschen unter Christinnen und Christen solche Erfahrungen machen. Die Erfahrung übersehen, gering geschätzt oder ausgeschlossen zu werden. Und dass da Wunden entstehen, die erstmal gesehen und verarztet und geheilt werden müssen. Und dass möglicherweise auch unter uns Menschen sitzen, die wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihrem Status, vielleicht auch wegen ihrer Leistung oder ihrem Aussehen oder was auch immer, in ihrem Leben Sätze gehört haben oder Umgang erfahren haben, der sie negativ geprägt hat. Der ihnen das Gefühl gegeben hat, bei Gott oder in der Gemeinde weniger wert zu sein, unwichtig zu sein, unwürdig oder ungeliebt zu sein. Ich kenne in jedem Fall Freundinnen und ich habe Bekannte, die aufgrund ihres Geschlechts übersehen oder niedrig gehalten wurden. Und auch mir ist es schon passiert, dass mir von Glaubensgeschwistern gesagt wurde, ich soll still sein und mich unterordnen, weil ich eine Frau bin. Dass ich als Frau anfälliger bin für Sünde und für böse Mächte, weil Eva ja von der Schlange verführt wurde. Dass ich umkehren soll, weil ich als Frau lehre und leite und andere Frauen dazu ermutige, dass ich als Frau für bestimmte Sachen einfach nicht geeignet bin. Und ich erzähle das nicht, um mich jetzt in irgendeine Opferrolle zu stellen, sondern um zu zeigen, dass ich glaube, dass wir auch heute noch einiges zu tun haben. Dass auch heute solche Sätze noch fallen, zeigt mir, dass auch wir in unseren Gemeinden und unter Glaubensgeschwistern und in der großen Christenheit noch viel zu lernen haben, wenn es darum geht, mit Menschen, die anders sind als wir, liebevoll und wertschätzend umzugehen. Vielleicht hast du in deinem Leben schon ähnliche Sätze gehört. Vielleicht etwas andere Sätze. Vielleicht hast du auch subtilere Ungerechtigkeit erlebt. Dass Menschen dich auf eine herablassende oder bevormundende Weise behandelt haben. Du übersehen wurdest oder geringgeschätzt wurdest oder manchmal einfach das Gefühl hattest, alle wissen und verstehen hier etwas, nur ich nicht. Alle sind Insider und ich bin irgendwie außen vor. Ich will das nicht herbeireden, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass auch Menschen heute unter Christinnen und Christen solche Erfahrungen machen. Und dabei sollte es gerade bei uns anders sein. In Galater 3 schreibt der Apostel Paulus darüber, worum es bei Jesus eigentlich geht, worum es beim Glauben an Jesus geht. Dass wir frei davon sind, ein Gesetz erfüllen zu müssen und dass bei Jesus nur der Glaube zählt. Und in diesem Zusammenhang schreibt er diese tollen Sätze ab Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Diese Worte waren damals ziemlich radikal und ziemlich eine sprengende Botschaft. Dass bei Jesus jeder und jede willkommen ist. Du musstest keiner bestimmten Klasse angehören, keiner bestimmten Ethnie oder Tradition, auch keinem bestimmten Geschlecht, sondern der Zugang zu Jesus und zu seiner Gemeinde war für alle frei. Für die Menschen damals war das eine krasse Nachricht, weil der jüdische Glaube lange vor allem dem Volk Israel vorbehalten war. Und auf einmal war der christliche Glaube, die christliche Gemeinde offen für jede und jeden, der zu Jesus gehören will. Das heißt, für die, die zu Jesus gehören, ist es nicht mehr die Herkunft, der Status oder das Geschlecht, was sie ausmacht oder ihren Wert bestimmt, sondern ihre Identität liegt in der Zugehörigkeit zu Jesus. Sie gehören zu ihm. Und das zeigt sich darin, dass sie, im Bilde gesprochen, ein neues Gewand angezogen haben, Christus selbst, und in ihm ein neuer Mensch geworden sind. Das bedeutet nicht, dass es keine Unterschiede bei Menschen mehr gibt, aber in diesem Bild gesprochen heißt das, wir sehen einander nicht mehr in unserer Kleidung, die wir tragen, die vielleicht unser Geschlecht markiert oder unseren Beruf markiert oder unseren gesellschaftlichen Stand, unseren finanziellen Stand, sondern wir sehen einen Menschen, der in Jesus gekleidet ist, der Jesus anhat im Prinzip. Und dementsprechend behandeln wir einander. Wenn bei Jesus alle willkommen sind, sollte das auch in seinem Leib, in seiner Gemeinde so sein. Wenn Jesus all diese Eigenschaften nicht überschätzt, sollten auch wir sie nicht überschätzen. Wenn Jesus Menschen neu ankleidet und ihnen eine neue Identität gibt, sollte es auch für uns das Erste und das Wichtige sein, wonach wir bei Menschen fragen, nämlich die Zugehörigkeit zu ihm. Wenn im Reich Gottes, in dem Reich, in dem Gottes Herrschaft schon angebrochen ist, diese Maßstäbe gelten, dann sollten auch wir uns nach ihnen ausrichten. Allerdings ist das mit dem Reich Gottes so eine Sache. Die Rede vom Reich Gottes beschreibt immer ein Stück Realität, wie es ist, wie unsere Welt aussieht, aber auch ein Stück Utopie, also eine ideale, eine unerreichbare Welt. Etwas, was wir schon ein Stück weit erleben und etwas, das sich noch nicht ganz verwirklichen lässt. Und darum erleben auch heute noch Menschen in Gemeinden, dass sie wegen verschiedenen Eigenschaften, was auch immer, ungleich behandelt, übersehen, unterschätzt werden. Und das ist schmerzhaft. Das ist aber auch ein Stück weit menschlich. Es ist ja nicht immer Ignoranz oder zu wenig Sensibilität oder zu wenig Offenheit. Manchmal ist es einfach Unsicherheit. Manchmal ist es einfach Überforderung, mit Menschen umzugehen, die anders sind als wir. Und das ist auch an sich erstmal okay. Man muss das nicht verleugnen, sondern darf das erstmal einfach wahrnehmen. Ich bin da unsicher oder sogar überfordert. Und darum muss es auch nicht darum gehen, dass wir uns unter Druck setzen, ein zu hohes Ideal erfüllen zu müssen. Sondern vielleicht können wir damit anfangen, erstmal das, was schon wirklich geworden ist. Erstmal die Realität vom Reich Gottes zu feiern, die schon da ist. Dass wir nämlich bei Jesus alle willkommen sind. Dass wir das verkündigen dürfen. Dass er alle bedingungslos annimmt und dass auch in unserer Gemeinde schon sehr viele unterschiedliche Menschen sitzen. Und dass vor allem seine große weltweite Gemeinde noch viel bunter und viel vielfältiger ist als wir, die wir hier in Dortmund sitzen. Und davon dürfen wir uns inspirieren lassen, dürfen träumen und uns motivieren lassen und vor Ort das tun, was wir können. Unser Bestes zu geben, im Nächsten erst einmal und als Wichtigstes zu sehen, dass sie oder er Jesus anhat. Ein Ort, an dem wir das praktisch feiern und praktisch erleben dürfen, ist das Abendmahl. Beim Abendmahl wird nicht gefragt, ob du Mann oder Frau bist, welches Geschlecht du hast, ob du Abitur hast, ob du einen deutschen Pass hast, welches Auto du fährst oder wie du wohnst, welche Sprache du sprichst oder wie gesund du bist, ob du verheiratet bist oder Kinder hast. Es wird nur gefragt, ob du an Jesus Christus glaubst. Dann darfst du kommen und zwischen Menschen stehen, die sich von dir bestimmt in vielfacher Hinsicht unterscheiden, und darfst aber vom gleichen Brot essen, vom gleichen Saft trinken, die gleichen Worte hören und die gleiche Gnade schmecken. Das Abendmahl ist so ein Ort, wo die Verse aus Galater praktisch erfahrbar werden. Das Abendmahl ist auch der Ort, der uns vor Augen führt, dass wir alle auf die Gnade von Jesus angewiesen sind. Und darum können du und ich es auch dafür nutzen, darüber nachzudenken, wo wir Menschen womöglich Unrecht getan haben. Wo wir Menschen vielleicht unfair behandelt haben, vielleicht sogar verletzt haben. Wo wir Menschen übersehen haben oder gezögert haben, uns auf sie einzulassen und ihre Geschichte zu hören, warum auch immer. Und dürfen das zu Jesus bringen. Und wir dürfen das Abendmahl auch dafür nutzen, Jesus die Erfahrungen zu bringen, die wir selbst gemacht haben. Wo Menschen uns Unrecht getan haben. Wo Sätze in unser Leben gesprochen wurden, die uns noch nachhängen. Auch das dürfen wir Jesus bringen. Gott schreibt seine Geschichte mit den Menschen in all ihren Variationen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir bereichert werden und dass unser Glaube gestärkt wird, je mehr unterschiedlichen Geschichten wir Raum geben, erzählt zu werden. Amen.
Werde ich glauben, wenn du zu mir sprichst? Wird deine Hand mich auf jedem Weg leiten? Werde ich die Worte empfangen, die du sagst? Jeden Moment, jeden Tag. Ich will im Glauben wandeln, auch wenn ich es nicht sehen kann, weil diese zerbrochenen Straßen mich auf deinen Willen vorbereiten. Wir wollen dieses Lied oder mehrere Lieder jetzt gemeinsam singen und uns vor Gott hinstellen.
Spoken, pouring your words of grace. Ich bin gewiss, du bist
Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er sich für uns hingegeben hat in den Tod, dass er auferweckt wurde und dass er uns versöhnt hat mit Gott. Und jede und jeder, der das glaubt, der an Jesus Christus glaubt, darf daran teilnehmen. Und wir haben hier vorne und dort hinten jeweils einen Tisch mit Brot und Saft stehen. Marinka und ich werden dort stehen und euch das Abendmahl austeilen. Und wir werden das so machen, dass ihr nacheinander in kleinen Gruppen an den Tisch herantreten könnt. Euch wird das Abendmahl ausgeteilt. Und das machen wir so lange, so viele Gruppen können kommen, bis alle, die möchten, Abendmahl gefeiert haben. Wir hören auf die Worte aus der Bibel.
Genau. Ich lese uns einmal die Worte aus der Bibel dazu vor, aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 26. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen: Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg.
Ich bete mit uns und stehe dazu auf, soweit es möglich ist. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast. Du hast das Löwe zu den Menschen dich hingegeben, du hast gelitten, du hast etwas getan, wovor du Angst hattest, bist in den Tod gegangen. Und wir wollen dir all das bringen, was uns von unseren Mitmenschen trennt, was uns auch von dir trennt. All das, wo wir ja nicht so leben, wie wir gerne würden, wie es du es dir vorgestellt hast. Und wir danken dir, dass du uns bedingungslos annimmst, dass du dafür gesorgt hast, dass alles gut ist, dass deine Gnade stärker ist. Ich danke dir für die Liebe, die du uns schenkst und dass wir das jetzt im Abendmahl schmecken und spüren dürfen, dass deine Liebe größer ist, dass deine Gnade größer ist als alles, was wir falsch oder schlecht machen könnten. Und hilf uns, dass wir das wirklich nochmal erleben und neu verstehen, was du für uns getan hast. Ich danke dir für das Abendmahl. Und ich danke dir für das, wofür es steht. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und ihr dürft auch zum Tisch des Herrn kommen. Ihr seid eingeladen.
Zum Ölberg werden wir jetzt nicht gemeinsam aufbrechen können, aber ein Lied können wir gemeinsam noch singen, denke ich.
Lasst uns jetzt zum Abschluss des Abendmahls gemeinsam das Vaterunser beten und ja, dort alles das hineinlegen, was ihr noch sagen wollt. Genau, bitte steht dazu auf, sofern es euch möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. dürft wieder Platz nehmen. Wenn ihr jetzt sagt, also Abendmahl können wir echt öfter feiern, machen wir. Das nächste Mal am 19. Mai, das ist ein Donnerstag, abends um 7, da werden wir hier einen Gottesdienst in der Woche feiern und die alte Gemeindeleitung verabschieden und die neue Gemeindeleitung einsegnen. Und das ist ja einfach dann auch schön, wenn wir das im Kreis der Gemeinde machen. Des Weiteren möchte ich noch hinweisen auf den kommenden Sonntag, auf den 15. Mai. Da ist nicht nur Wahl, da ist hier auch ein ganz besonderer Gottesdienst, und zwar ein Radio-Gottesdienst. Das heißt, der Gottesdienst, den wir hier vorne sehen, der wird live im Radio übertragen. Und es ist halt ein Gottesdienst zum Hören. Und deshalb müssen wir ganz bestimmte Vorgaben erfüllen. Und dazu gehört halt auch, dass alle Zuschauer des Gottesdienstes, also wir alle, um 21:45 im Saal sitzen müssen. Alle, die um 21:45 nicht im Saal sitzen, können auch leider den Gottesdienst hier nicht verfolgen, damit das dann für Radio alles ruhig ist und so weiter. Also bitte habt Verständnis dafür. Wir müssen tatsächlich alle pünktlich hier drin sitzen und wir können auch keinen mehr später reinlassen. Bitte plant das beim Frühstück mit ein und die zweite Kasse Kaffee dann vielleicht hinterher. Und noch eine Woche später sage ich auch nochmal, am 22.05. feiern wir wieder einen ganz besonderen Gottesdienst, den hat dann der BU vorbereitet für uns, und da feiern wir dann den Abschluss des biblischen Unterrichtsjahrgangs, der dann fertig ist, sozusagen. Genau, und jetzt gleich geht schon wieder munter weiter. Um 11:30 haben wir eine Sondergemeindeversammlung für alle Mitglieder aus der Gemeinde, und dort werden wir eine Bestätigungswahl für die neue Gemeindeleitung durchführen. Das heißt, ihr könnt gleich einmal die Maske lupfen, draußen frische Luft schnappen, und dann fangen wir pünktlich um 11:30 wieder hier an. Und ich lasse euch aber nicht gehen ohne einen Segen von der Judith, und den spricht sie uns jetzt zu.
Genau genommen ist es ein Segen Gottes. Oh. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Habt einen schönen Sonntag.